The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 2. April.
I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly.
Das war die zentrale Message der Nacht aus dem Weißen Haus. Der Iran-Krieg ist bald vorbei. Nur noch 2 oder 3 Wochen. Aber die Ziele sind natürlich schon erreicht, so Donald Trump vor wenigen Stunden.
We are going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages, where they belong.
Der Sieg ist also da. Man kämpft natürlich trotzdem erstmal weiter, aber nur noch kurz. Klingt widersprüchlich. Das war es auch bei Trumps Rede an die Nation heute Nacht. Es war der offensichtliche Versuch des Präsidenten, sich frei zu schwimmen und seine Kritiker zu besänftigen, vor allem natürlich bei sich zu Hause. Er hat eine Rede gehalten, die Erklärungen liefern sollte und die er eigentlich zu Beginn des Krieges hätte halten sollen. Denn der Einsatz gegen den Iran wird zunehmend zum innenpolitischen Risiko für die Trump-Regierung. Laut CNN finden 68% der Amerikaner, dass der Präsident nicht erklärt hat, was das Ziel des Krieges sein soll, in dem bisher 13 US-Soldaten gestorben sind. Will er einen Regimewechsel, wie es manchmal anklang, auch wenn Trump das heute Nacht negiert hat?
Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death.
Oder kämpft man gegen die Mullahs, um den Bau einer Atombombe zu verhindern oder um die Demonstranten zu unterstützen, die ab Dezember in den Straßen von Teheran gegen das Regime protestiert haben und brutal niedergeschlagen wurden? Auch in der Rede heute Nacht wurde es nicht klar. Am Ende lief es auf eine eher allgemeine Begründung hinaus. Die Bedrohung für Amerika durch den Iran soll minimiert werden.
Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed. Hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone.
Fakt ist, 2/3 der Amerikaner wünschen sich laut einer Umfrage von Ipsos ein rasches Ende des Iran-Krieges, selbst wenn die Ziele nicht erreicht werden. Die zweite, für uns Europäer noch viel wichtigere Botschaft heute Nacht. Die USA seien unabhängig von fossilen Brennstoffen, weil sie selbst fördern und fracken und fast nichts über die Straße von Hormuz importieren müssten.
There's no country like us anywhere in the world and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. And won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it.
All jene Länder, die durch die meerenge Straße von Hormuz ihr Öl bekommen, denn hier werden 20% des weltweiten Handels mit Schiffen durchtransportiert, müssten selbst aktiv werden. Denn viele Länder würden sich raushalten aus dem Krieg, so Trump. Das war eine Andeutung an die vielen NATO-Länder, die den USA die Unterstützung versagt haben. Diesen Nationen rät Donald Trump zum einen, kauft amerikanisches Öl und zum anderen, zeigt Mut. Kümmert euch selbst um die Straße von Hormuz.
So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before, should have done it with us, as we asked. Go to the Strait and just take it, protect it.
Das ist eine erstaunliche Bemerkung, denn das klingt wenig nach Sieg, sondern eher nach Kapitulation. Der Präsident hat versucht, sich zu befreien von wachsenden Zweifeln an seiner Führung im eigenen Lager. Das dürfte heute Nacht nicht gelungen sein. Aber die gute Nachricht, ein Austritt aus der NATO, den Trump zuletzt angedeutet hat, war in dieser Rede kein Thema. NATO-Generalsekretär Mark Rutte will in der kommenden Woche Trump im Weißen Haus treffen. Es gibt viele offene Fragen zu klären. Fragen, die heute Nacht in dieser Rede definitiv noch nicht beantwortet wurden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Oliver Schröm ist investigativer Journalist und er hat zu einem Mysterium recherchiert, der Sprengung der Nord Stream Pipelines. Gabor Steingart hat ihn zu seinen Erkenntnissen befragt.
Die Drahtzieher dieser Operation, die Ex-Geheimdienstler, die hat er gefeuert. Also Hass ist ein starkes Wort, aber die Drahtzieher, die hassen Zelensky.
Börsenreporterin Anne Schwedt erklärt, worüber aktuell Apple und Nvidia-Anleger diskutieren. Und wir schauen nach Indien, wo ein Mammutprojekt der besonderen Art startet. Ende September 2022, da lief der Krieg in der Ukraine etwas mehr als ein halbes Jahr. Da kam auf einmal diese Meldung.
Zufall oder steckt mehr dahinter? An den beiden Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind kurz nacheinander Lecks entdeckt worden. In dänischen und in schwedischen Gewässern.
Mit Schuldzuweisungen halten sich westliche Staaten zurück. Aber bei den riesigen Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2, die von Russland nach Deutschland führen, gehen sie von Sabotage aus. Aus den Lecks strömen weiterhin gewaltige Mengen Gas, mit denen die Leitungen für den nötigen Druck befüllt waren.
Die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hatten also plötzlich Lecks. Später wurde klar, sie wurden sabotiert, und zwar mit Sprengstoff. Durch Nord Stream 1 war lange Jahre Gas aus Russland nach Deutschland geflossen. Die Nord Stream 2 wurde nie offiziell in Betrieb genommen. Die beiden mittlerweile kaputten Pipelines verlaufen über lange Strecken parallel am Boden der Ostsee entlang. Aber wer war das? Wer hatte sie gesprengt? Die Geschichte dahinter klingt wie ein waschechter Thriller. Finstere Großmächte, abtrünnige Geheimagenten, Tiefseetaucher auf gefährlicher Sprengstoffmission. Was passiert ist im September 2022, das hat der renommierte Investigativjournalist und Bestsellerautor Oliver Schröm gemeinsam mit seinem Kollegen Ulrich Thiele recherchiert. Herausgekommen ist das Buch »Die Sprengung«, das heute erscheint. Gabor Steingart hat mit Oliver Schröm über die Ereignisse gesprochen, auch über die Rolle von Olaf Scholz und der CIA. Hier das Gespräch.
Einen schönen guten Morgen, Oliver Schröm.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Sie haben einen Krimi geschrieben, aber ein Krimi, der eigentlich ein Sachbuch ist, die Sprengung. Und da geht es um die Sprengung der Pipeline Nord Stream 2. Lassen Sie uns bei dem Tag der Sprengung selber beginnen. Da waren 5 Männer, eine Frau aufgebrochen von Rostock-Warnemünde aus in einer Yacht, in einer Segeljacht aufgebrochen. Mit was an Bord? Mit einer ja offenbar verbotenen Fracht.
Ja, die hatten Sprengstoff mit an Bord, die dann in 80 Meter Tiefe an die Nord Stream Pipelines angebracht wurden und mit Zeitzünder versehen waren, die dann Ende September explodierten, am 26. September genau.
Das heißt, die sind getaucht, aber das war ja tief, 80 Meter tief.
Ja. An Bord waren, wie Sie schon sagten, 5 Männer, eine Frau. Da waren Leute dabei mit Geheimdiensthintergrund. Die Taucher waren eigentlich Zivilisten, weil es war eigentlich eine Privatoperation und von Ex-Geheimdienstler, ukrainische Ex-Geheimdienstler, die nach Taucher gesucht haben. Also der Plan lag auf dem Tisch, aber man brauchte Taucher. Dann hat man Taucher rekrutiert, Patrioten, die dazu bereit waren und die dann diese ganze Angelegenheit durchgezogen haben. Sehr abenteuerlich, sehr gefährlich.
Wer waren diese Männer und die Frau? Wer waren das? Was weiß man über die Identität, über die nationale Identität? Und damit natürlich verbunden die Frage, wer hat dieses Team beauftragt?
Ja, also der Plan, die Nord Stream Pipelines zu sprengen, gab es bereits seit 2019. Er lag so quasi in der Schublade. Und als der Krieg...
Bei wem? In wessen Schublade? Nicht bei Olaf Scholz?
von ukrainischen Geheimdienstlern.
Ja, okay.
Die ukrainischen Geheimdienstler wurden allerdings 2019 gefeuert von Zelensky, weil die in der Vergangenheit eigenmächtig andere Operationen durchgeführt hatten. In der Person geht es da auch um den damaligen Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes.
Die Sanktionen waren noch nicht in Kraft, muss man sagen. Die Sanktionen noch nicht in Kraft und Olaf Scholz ließ es strömen, richtig?
Genau, und das hat zu dem Entschluss geführt von diesen Ex-Geheimdienstlern. Wir setzen dem ein Ende, holen den alten Plan aus der Schublade und springen die Pipelines hoch.
Aber mit Zelenskys Wissen ja oder nein? Das ist ja eine sehr entscheidende Frage.
Wir Investigativjournalisten sind natürlich Wahrheitssucher und unser Job ist ja möglichst weit an die Wahrheit ranzukommen. Aber ich besitze auch nicht die absolute Wahrheit. Aber unserer Kenntnis nach würde ich sagen, Zelensky hatte keine Ahnung davon, weil die Drahtzieher dieser Operation, die Ex-Geheimdienstler, die hat er gefeuert. Einer von ihnen saß sogar im Gefängnis über ein Jahr lang. Also Hass ist ein starkes Wort, aber die Drahtzieher, die hassen Zelensky.
Viele haben behauptet, die CIA ist es gewesen und auch ihr Enthüllungskollege aus den USA, Seymour Hersh, hat darüber berichtet, die CIA sei es gewesen. Ein polnischer Abgeordneter hat kurz nach dieser Sprengung im September 22 gepostet, Thank you USA. Was ist da dran? Welche Rolle hat die CIA gespielt?
Die Drahtzieher sind, ich möchte mal sagen, Kinder der CIA. Die wurden ausgebildet, eins von der CIA, haben immer im Obhut der CIA operiert. Der Oberdrahtzieher fährt heute noch ein gepanzertes Auto, das ihm das CIA zur Verfügung gestellt hat. Und sie haben die CIA informiert, also was sie vorhaben. Und die gaben insoweit grünes Licht, dass sie das nicht verboten haben. Anfänglich haben sie sogar in Aussicht gestellt, diese Operation mitzufinanzieren mit über $200,000. Soweit kam es dann aber nicht mehr. Aber die USA wusste Bescheid.
Wusste die deutsche Regierung, also damals dann Olaf Scholz und sein Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, wussten die Bescheid durch die CIA, was da im Busche war?
Also der Plan lag auch dem Bundeskanzleramt und auch dem damaligen Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt vor. Allerdings war der mit einem anderen Datum versehen. Und nachdem dieses Datum verstrichen ist, ohne dass es zum Anschlag kam, hat man die Sache nicht weiter verfolgt und auch nicht ernst genommen. Und das war natürlich ein Fehler.
Einerseits, Sie sagen Fehler, aber die Regierung Scholz-Schmidt hat ja damals dieses Gas aus Russland durchaus noch gewollt. Insofern hat ja die deutsche Seite kein Interesse an dieser Sprengung gehabt, oder?
Keineswegs. Also das ist klar. Allerdings hat man natürlich die Warnungen ignoriert. Man hätte das tun können, was man nach der Sprengung gemacht hat, nämlich die Bundespolizei damit beauftragen, zu patrouillieren und die Pipelines zu schützen. Das hat man natürlich nicht gemacht. Und das war natürlich ein verheerender Fehler.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das Ganze sei auch Verrat Deutschlands an der Ukraine gewesen. Inwiefern?
Es gab Frühwarnung der Amerikaner, dass Putin vorhat, in die Ukraine einzumarschieren und den Krieg vom Zaun zu brechen. Die Warnung hat man im Kanzleramt ständig ignoriert, egal ob sie von Joe Biden kam, von der Sicherheitsberater oder auch vom CIA-Chef. Der CIA-Chef war Mitte Januar, also einen Monat vor Kriegsbeginn, bei Zelensky in Kiew und hat ihn gewarnt und sagt, nach uns vorliegende Informationen wird demnächst Krieg beginnen und Sie stehen ganz oben auf der Todesliste. Sie müssen auch persönliche Vorkehrungen treffen. Zelensky sagte zum CIA-Direktor, er glaubt nicht an, dass Putin einmarschiert. Und auf die Nachfrage, warum er das nicht glaubt, sagte er, ja, Olaf Scholz hat mir versichert, es wird nicht zum Krieg kommen. Und Zelensky hat halt den dramatischen Fehler gemacht, Scholz mehr zu glauben als den Amerikanern.
Gut, das haben damals ja viele geglaubt und Scholz wird das nicht bösartig, sondern vielleicht eher gutgläubig angenommen haben. Welche Rolle haben da Merkel und Scholz gespielt, damit diese Pipeline, die dann gesprengt wurde, überhaupt noch in Betrieb ging?
Die Pipeline war fertig. Olaf Scholz war noch Finanzminister, aber designierter Kanzler war gewählt. Wir sind also im Oktober 21. Auf jeden Fall wurde dann die Zertifizierung wenige Stunden vor der Konstituierung des neuen Bundestags auf den Weg gebracht. Und Scholz hat somit geschafft, Fakten zu schaffen, bevor er überhaupt Kanzler wurde. Also die Genehmigung war erteilt und Nord Stream 2 sollte eigentlich auch loslegen können, aber dann kam der Krieg dazwischen.
Herr Schröm, die Ironie der Geschichte liegt die nicht darin, dass diese Sprengung zu dem Zeitpunkt, als sie erfolgte, eigentlich unnötig war, denn die Russen ihrerseits, nicht Scholz, die Russen ihrerseits haben durch die Röhre Nummer 1 nichts mehr geliefert und die Röhre Nummer 2 wäre aufgrund der Sanktionen, auch wenn sie baufertig war, ja gar nicht mehr wirklich in Betrieb gegangen.
Okay, da möchte ich ein bisschen widersprechen, weil während des Krieges floss durch Nord Stream 1 noch Gas und zwar im Wert von 1 Milliarde. Und das war natürlich den Ukrainern ein Dorn im Auge, weil die sich sagten, wir bekommen keine schweren Waffen aus Deutschland, also keinen Leopard. Im Gegenzug nimmt Deutschland Russland Gas ab und füllt mit dieser Milliarde monatlich die Kriegskasse von Putin. Also entstand der Plan, die Röhren in die Luft zu jagen. Und während die Operation bereits lief, hat dann im August 2022 Putin Nord Stream 1 gedrosselt.
Aber Putin hat ja de facto schon eingestellt zu diesem Zeitpunkt.
Ja, aber die Deutschen wollten
dann noch willig
haben. Und wer weiß, ob Putin vielleicht doch dann Nord Stream 1 wieder aufgedreht hätte. Auf jeden Fall, die Ukrainer gingen auf Nummer sicher und haben das Ding einfach in die Luft gejagt.
Ist denn dieser Schaden eigentlich irreparabel oder kann so eine Röhre schnell wieder geflickt werden?
Es gibt ja sogar Überlegungen, die zu reaktivieren. Die haben einen Fehler gemacht, die Attentäter. Die haben nur von den 4 Strängen 3 in die Luft gejagt. Also, weil ein Strang haben sie aus Versehen 2 Sprengsätze angebracht. Mhm. Und quasi den 4. Strang, der blieb intakt. Also man könnte ja jederzeit auch Gaslieferung wieder aktivieren, ja.
Okay, aber im Prinzip wird durch Ihr Buch zumindest mal der CIA insofern freigesprochen, das war keine CIA-geführte Sabotageaktivität auf europäischem Boden und auch Zelensky wird freigesprochen. Dann würden Sie sagen, nach Ihrem Wissen jedenfalls hat er das Ding nicht befehligt und auch nichts davon gewusst.
So sehe ich das. Informiert war der damalige ukrainische Militärchef. Er ist mittlerweile von Zelensky entmachtet worden und ist Botschafter in London, ist aber der große Gegenspieler von Zelensky. Wenn es zu Wahlen kommt, wird er vermutlich auch gegen Zelensky kandidieren und den Umfragen nach führt er vor Zelensky. Der Mann war informiert, aber der hatte vermutlich auch wenig Interesse, Zelensky zu informieren, weil er Zelensky nicht traute, genauso wie die Drahtzieher Zelensky nicht trauten.
Herr Schröm, dann bedanke ich mich, dass Sie uns diese komplizierte Geschichte so klar erzählt haben, die Geschichte einer Sprengung in der See, in tiefer See, 80 Meter Tiefe. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Übrigens, wenn Sie uns über Spotify oder Apple Podcast hören, gibt es eine ganz einfache Art, diesen Podcast und unseren Journalismus zu unterstützen. Geben Sie uns eine Bewertung, gerne 5 Sterne. Bei Apple Podcast müssen Sie dazu ein bisschen runterscrollen im Fenster für das Pioneer Morning Briefing. Dann steht da irgendwann Bewertungen und Rezensionen. Und hier können Sie dann Ihr Rating abgeben. Und was soll das Ganze? Damit steigen wir in den Podcast-Charts nach oben. Und wenn Sie uns auch noch zusätzlich folgen bei Spotify und Apple, dann verpassen Sie keine Folge mehr. Und vor allem, Sie helfen damit nicht nur uns, sondern werden Teil von etwas Größerem. Dieses Podcast-Projekt ist keine Einbahnstraße. Es ist eine gemeinsame Reise, ein gemeinsames Projekt zwischen uns und zwischen Ihnen. Ihre Unterstützung und Ihr Feedback machen den Unterschied. Also vielen lieben Dank, dass Sie dabei sind.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen viele Tech-Anleger aktuell besonders in Richtung Iran. Warum? Das weiß Anne Schwedt, unsere Frau an der Wall Street. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea. Ja, Tech-Anleger schauen gerade mit großer Sorge in den Nahen Osten, weil die iranischen Revolutionsgarden konkret Angriffe auf 18 US-Tech-Konzerne angedroht haben, darunter Schwergewichte wie Nvidia, Apple, Microsoft, Google, Intel und Tesla. Die Drohung ist dabei erschreckend spezifisch. Die Miliz hat auf Telegram verkündet, diese Firmen seien ab sofort legitime Ziele als Vergeltung für die US- und israelischen Luftangriffe. Sie warnten sogar explizit Mitarbeiter, ihre Büros in der Region zu verlassen. Der Hintergrund Hintergrund ist eine gefährliche Eskalation. Tech-Firmen haben in den letzten Jahren massiv in Rechenzentren und KI-Infrastruktur im Golfstaat investiert, weil es dort günstige Energie und viel Platz gibt. Jetzt werden diese Datenzentren und Cloud-Plattformen im Krieg als strategische Ziele behandelt, nachdem der Iran bereits im März ja schon AWS-Rechenzentren in der Region angegriffen und auch Ausfälle verursacht hatte. Für die Börse heißt das, der Konflikt trifft jetzt nicht mehr nur den Ölpreis, sondern direkt das Herzstück der KI-Rallye. Jede Nachricht über physische Schäden an Servern oder Lieferketten in der Region könnten die Bewertungen von Tech-Werten sofort unter Druck setzen, Chelsea.
Und Anne, wie läuft sonst diese kurze Osterwoche an der Börse bisher?
Also die Woche war bisher echt die reinste Achterbahnfahrt, getrieben von der Hoffnung auf ein Kriegsende, die Märkte von den Tiefständen sogar zurückgeholt hat. Nachdem der März ja für die Indizes der schlechteste Monat seit Jahren war, ist die Wall Street am Dienstag und Mittwoch kräftig nach oben gesprungen. Der Dow legte an zwei Tagen zusammen fast 1400 Punkte zu. S&P 500 und Nasdaq gewannen jeweils zwischen 3,5 bis 5% und notierten damit wieder deutlich über den Tiefständen. Auslöser waren Berichte, dass der iranische Präsident zu einem Waffenstillstand bereit sei und Trumps Aussage, er warte einen Abzug der US-Truppen in 2 bis 3 Wochen. Aber die Erholung bleibt fragil. Bereits in der amerikanischen Nacht um 5 Uhr morgens deutsche Zeit lagen die Index-Futures schon wieder deutlich im Minus auf Reaktion von Trumps Rede zur Lage im Iran. Auch der Ölpreis stieg wieder über 100 Dollar. Also man kann sagen, die Märkte haben kurz aufgeatmet, weil sie ein Ende des Konflikts einpreisen. Aber wirklich entwarnen kann man noch lange nicht, solange die Straße von Hormuz nicht sicher offen ist und die Ölversorgung nicht normalisiert wurde.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Der Aufwand und auch die Kreativität, mit denen die größten Völker der Welt gezählt werden. Ab sofort startet in Indien ein Zensus. Der letzte ist 15 Jahre her. Laut UN hat das Land geschätzt die meisten Einwohner der Welt, rund 1,4 Milliarden Menschen. Damit hat Indien China überholt. Die Inder, die wollen es jetzt genau wissen. Und deswegen machen sich jetzt 3 Millionen Volkszähler und Zählerinnen los, um die Nation durchzuzählen. Das geht zum ersten Mal auch digital, zumindest teilweise. Die Volkszähler gehen von Tür zu Tür, von Ost nach West und von Norden nach Süden und tragen per App verschiedene Merkmale ein, wie viele Menschen im Haushalt leben und wie hoch das Vermögen ist. Auch Einrichtung, Bildung, Migrationshintergrund und wohl auch die Kaste werden erfasst. Die uralte Kastenhierarchie ist zwar offiziell abgeschafft, aber noch tief verankert in den Köpfen vieler Menschen. Und das ist ein großes Problem. Die Regierung will sich davon ein konkretes Bild machen, auch wenn es, wie gesagt, die Kasten offiziell gar nicht mehr gibt. Ein Jahr soll das Ganze dauern und das ist sehr ambitioniert für so ein logistisches Megaprojekt. Damit es schneller geht, können die Inder per App auch selbst die Angaben an den Staat schicken. Als die chinesischen Nachbarn zuletzt bei sich nachgezählt haben, ging es noch ziemlich analog zu. Um die Millionen Wanderarbeiter in dem Land zu erfassen, war man in deren Behausungen gegangen und hat die Zahnbürsten gezählt. Die Betten zu zählen hätte wenig Sinn gemacht, denn die Schlaflager der Arbeiter sind meist mehrfach belegt. Platz ist knapp, darum die Zahnbürsten. In einem Jahr wissen wir also genau, wie viele Menschen in Indien leben. Das sollte auch uns Deutsche interessieren, wie übrigens auch andere Dinge, die in dem Land passieren. Indien ist nämlich auf dem Weg zur drittgrößten Volkswirtschaft des Planeten. Das Wachstum ist enorm und es ist die größte Demokratie der Welt. Wo spielt die Zukunft, wenn nicht dort? Ich wünsche Ihnen jetzt einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag heute und natürlich ein wunderschönes Osterfest. Meine Kollegin Aleb Doğan hören Sie am Samstag mit der Weekend Edition und wir hören uns nächste Woche wieder. Same time, same place.